Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus Matthäus. Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Was für eine Power! Jesus stirbt, der Vorhang im Tempel zerreißt, Felsen gehen und zerbrechen, aber was ich noch viel grandioser finde, Gräber gehen auf, Tote stehen auf. Leute, die schon längst tot waren, wie Jesus auferstanden ist, kommen auf einmal in die Stadt hereinspaziert. Ich musste vorhin gerade so dann denken, ja, Jesus würde heute auferstehen und auf einmal würde Martin Luther aus dem Grab rauskommen und hier reinlaufen. Oder in Wittenberg oder wo er gewohnt hat oder andere Männer Gottes. Und das ist die Power der Auferstehung Jesus. Und Paulus greift das auf im Epheser. Er sagt, dass wir beten sollen, dass unsere Augen aufgehen, dass wir erkennen diese Kraft, die in uns wirksam wird, wenn wir an Jesus glauben. Und diese Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Mal dir das mal aus. Da wird jemand aus dem Tod herausgeholt, aus dem Grab herausgeholt. Und wenn du an Jesus glaubst, ist diese gleiche Power, diese gleiche Kraft auch in deinem Leben. Und er kann auch in deinem Leben Todes lebendig machen. Kann Dinge aufwecken, die eingeschlafen sind. Und immer wenn ich in Epheser diese Stelle, oder wie ich die früher mal gehört habe, das hat mich so begeistert. Diese Power Jesu, die ihn von den Toten ausgehängt, diese Power, die ist in mir. Mehr als jedes Atomkraftwerk, als jede Bombe. So eine Power lebt in dir, wenn du an Jesus glaubst. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Und Jesus ist dieses Passahlamm. Die Juden haben immer Passa gefeiert und Jesus ist auch an diesem Passafest, an diesem Osterfest, das war das Passafest, ist er gestorben als das eigentliche Passalamm. Wie die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, da mussten sie ja dieses Passafest feiern, mussten ein Lamm schlachten, mussten das Blut an die Türpfosten schmieren und haben dann auch Brot und das Lamm gegessen. Und das ist ein totales Bild auf Jesus. Jesu Blut, weil er am Kreuz gestorben ist, sein Blut, weil er das gegeben hat. Das ist, bei den Israeliten war das ein Schutz vor diesem Todesengel, der gekommen ist. Und für uns ist dieses Blut Jesus, dass er uns aus dem Tod herausgeholt hat, dass der Tod keine Chance mehr über uns hat. Und auch Jesus ist am Kreuz, sein Körper ist gemartert worden, ist auch ein Zeichen, die Israeliten sollten das Lamm essen als Stärkung und Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesaja heißt, in seinen Wunden ist uns Heilung gegeben. Weil er schwach geworden ist, ist für uns Stärke da. Und das ist doch grandios, diese Auferstehungskraft, der Tod Jesu und seine Auferstehung hat so eine Veränderung kann so eine Veränderung in unserem Leben haben. Und wir feiern ja Abendmahl und genau im Abendmahl wird das immer wieder symbolisiert. Wir nehmen dieses Blut in Anspruch als Schutz und wir nehmen auch das Brot in Anspruch als Kraft für unser Leben. Aber es gibt noch ein zweites Bild, das ist nicht so bekannt. Das wurde bei den Juden am Versöhnungstag gefeiert. Da wurden zwei Böcke genommen und auf einen Bock, da wurde die ganze Schuld gelegt und der wurde in die Wüste geschickt und musste dort sterben. Und es ist wieder ein Bild von Jesus. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil das Kreuz so schlimm war, sondern er ist letztlich gestorben, weil die ganze Schuld der Welt auf ihm lag. Das hat ihn eigentlich umgebracht. Dass Gott sich von ihm entfernt hat, ist er auch schon zu früh gestorben, zur 12. Stunde. Die anderen Verbrecher haben ja noch viel länger gelebt. Aber der zweite Bock, den man dann genommen hatte, der wurde auch wieder geschlachtet. Und dieses Blut, das wurde in das Zentrum der Stiftshütte oder des Tempels getragen. Einmal im Jahr durfte ein Priester, der Hohepriester, mit diesem Blut eben hinter diesen Vorhang gehen. Es gab im Tempel das, ein Zentrum, da wo Gott gelebt hat. Und da durfte er einmal im Jahr nur reingehen, sonst hat Gott gesagt, wenn sonst jemand da reingeht, dann muss er sterben. Und durfte das Blut von diesem Bock nehmen und auf diese Bundeslade spritzen, als Sühnung für das Volk. Dass die Schuld des Volkes getilgt wurde. Und dieser Hohepriester durfte nur einmal im Jahr quasi in die Gegenwart Gottes gehen. Und wir haben hier gerade gelesen, dass dieser Tempel, dass dieser der Vorhang zerrissen ist. Und der ist auch nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten gerissen. Gott hat diesen Vorhang zerrissen. Und im Hebräer können wir lesen, dass nicht das Blut von Böcken, sondern das Jesu Blut ein für allemal Erlösung für uns, Vergebung für uns bewirkt hat. Und dass wir jetzt immer einen direkten Zugang zum Vater haben. Und das finde ich an dieser Bibelstelle immer so, so toll. Wie Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen, weil sein Blut, seine Auferstehungskraft für uns die Tür geöffnet hat, dass wir immer mit dem Papa reden können, dass wir immer in die Nähe des Herzens Gottes kommen können. Und im Judentum, da durfte nur einmal eine Person dahin gehen, um ein bisschen Sühnung zu bekommen. Wie du hast heute Abend, heute Morgen, darfst du zum Vater gehen, wenn du was auf dem Herzen hast, wenn du auch nichts auf dem Herzen hast, einfach mit ihm reden. Das hat Jesus für uns bewirkt. Wir feiern heute Ostern und Ostern ist grandios. Durch Jesus' Tod ist der Tod besiegt. Wir haben Auferstehungskraft. Auch wenn du an Jesus glaubst, auch du wirst auferstehen und wirst ewig mit Gott zusammen sein. Diese Auferstehungskraft lebt in uns, lebt in dir. Die hat die Toten aus den Gräbern herausgeholt. Sein Blut rettet uns vom Tod und sein Blut reinigt unser Herzen, damit wir die Gegenwart Gottes haben. Ist das nicht toll? Sag mal Halleluja! Sei mal begeistert! Das ist was super! Das ist grandios! Das ist der Schnittpunkt der Geschichte, der Weltgeschichte. Das ist, Gott hat die Welt verändert oder nicht verändert, die hat die umgedreht. Das ist ein Angelpunkt der Geschichte, was Jesus dort getan hat. Und das Tolle ist, ich finde es ein Schatz, ein Vorrecht, den du, den ich, den wir haben. Wir dürfen jemanden kennenlernen, der alles für uns getan hat, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können, damit wir ewig leben dürfen, damit unsere Schuld vergeben worden ist, damit wir vom Tod herausgerettet sind, von aller Sünde befreit worden sind. Und das ist, finde ich, ein grandiosen Schatz, den Gott uns da gegeben hat. Und ich denke, dass es auch ein Schlüssel ist oder eine Sache ist, und man sagt auch, das ist das Evangelium oder die gute Botschaft oder die gute Nachricht, die Gott uns gegeben hat. Und dass es so wichtig ist, dass du das weitergibst an deinen Freund, an deinen Nachbar, an deinen Schulkamerad, an deinen Arbeitskollegen. Und da möchte ich heute einfach weitermachen, dass wir diese gute Nachricht, dass wir sie verstehen, dass wir sie begreifen und dass wir sie weitergeben. Eben das Evangelium. Und es gibt, sag mal, 4, 5 Schritte, wie ich das Evangelium verstehen kann, wie ich das Evangelium weitergeben kann. Es gibt so Tools, verschiedene, es gibt so Kärtchen, da stehen so Sachen drin, was ist das Evangelium? Oder es gibt so moderne Bänderchen, das sind eher für die jungen Leute, da stehen so Zeichen drauf, vielleicht kennst du das, diese Four, die symbolisieren, was ist das Evangelium? Weil das Evangelium ist nicht kompliziert. Jesus ist auferstanden, will dein Leben neu machen, er hat die Power dazu und wir müssen das annehmen und dann wird er dich und uns verändern. Das ist jetzt mal in 4 Schritten zusammengefasst, was das Evangelium ist. Und ich denke, viele von uns wissen das, was das Evangelium ist, aber manchmal kriegen wir das nicht, ich sag mal, gebacken. Wir kriegen es nicht auf den Nenner gebracht. Oder fangen auch vielleicht gut an und dann werden wir unsicher. Und darum ist es gut, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen. Was sind die 4, es können auch 5 oder es können auch nur 3 Schritte sein. Es gibt so essentielle Punkte des Evangeliums, dass wir das verinnerlichen und sagen, so ist es, so möchte ich das weitergeben. Genau, ich habe, weil das illustratorisch besser ist, habe ich diese schönen Zeichen genommen. Auf der Karte sind ein bisschen andere Begriffe, darum habe ich das dazu geschrieben, dass wir das einfach verstehen, aber es ist vom Inhalt immer das Gleiche. Die erste Aussage, die ist ganz wichtig, Gott liebt dich. Gott hat jeden Menschen unbändig gern. Er hat jeden Menschen geschaffen. Gott hat die Menschen geschaffen, hat uns geschaffen. Und in der Bibel können wir lesen, in der Schöpfung, und das war sehr gut. Manchmal hören wir so, ja, der Mensch ist das schlimmste Ding, was es gibt. Das stimmt nicht. Wir sind das Beste, das Wunderbarste, was Gott geschaffen hat. Wir sind die Krönung der Schöpfung. Und wir dürfen uns da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Dass du als Mensch geschaffen bist, ist was super Gutes. Du bist ein Ebenbild, eine Kopie, wie Gott ist. Ja, du kannst selber denken, du kannst selber reden, du kannst selber fühlen. Und das Wichtigste ist, Gott hat dich geschaffen, damit er mit dir Gemeinschaft haben kann, damit er mit dir Beziehung haben kann, damit er dein Freund sein kann. Gott möchte mit jedem Menschen Freundschaft haben, Beziehung haben. Er möchte, dass es jedem Menschen gut geht. In Johannes heißt das, ja, das ist alles geschaffen und er ist das Licht und das Leben der Menschen. Oder Gott hat die Welt so sehr geliebt, im Johannes-Evangelium. Ja, Gott liebt dich so sehr, liebt jeden Menschen. Wenn du mit jemandem redest, Gott liebt es. Ob er es jetzt glaubt oder nicht, aber das ist die Wahrheit. Gott liebt jeden. Oder Jesus sagt, ich bin gekommen, damit wir das Leben der Fülle haben, damit ihr das Leben der Fülle habt. Gott hat ein Interesse, dass es dir gut geht. Und das ist das Evangelium. Gott will eigentlich, dass es jedem Menschen perfekt geht. Und wenn wir in Beziehung mit Gott, mit Jesus stehen, dann geht es uns perfekt. Dann geht es uns gut. Weil da ist alles, was dein Herz begehrt, drin. Leider gab es einen kleinen Unfall. Ich habe gesündigt. Oder die Krise. Leider hat der Mensch, speziell Adam und Eva, auf den Teufel gehört. Der Mensch wollte wie Gott sein. Der Teufel hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann werdet ihr Gut und Böses erkennen. Und der Mensch oder Adam und Eva haben sich dafür entschieden. Wir haben uns letztlich dafür entschieden, wir wollen wie Gott sein. Wir denken, dass wir es besser können. Wir haben uns entschieden, dass diese Verbindung zu Gott abgeschnitten worden ist. Für mich ist es manchmal so ein Bild, wie mit einem Computer, der eben über so ein LAN-Kabel an das Internet verbunden ist. Und wir denken, dass der Computer auf einmal, der kann das besser als das Internet und schneiden das Kabel durch. Und wir können das leider nicht mehr reparieren. Und du kannst den besten Computer haben, die besten Performance haben und du wirst nicht mehr ins Internet kommen. Gott wollte nicht, dass Adam und Eva von ihm weggehen. Aber Gott kann das auch nicht zulassen, dass wir seinen Platz einnehmen wollen. Dass wir sagen, wir sind besser als du, geh mal zur Seite. Auch wenn Adam und Eva das vielleicht nicht so explizit so gesagt haben, ihre Sache hat das eigentlich so unterstrichen. Und manchmal denken wir vielleicht, ja, Gott ist daran schuld. Ja, er hätte ja eine andere Lösung finden können. Aber letztlich wollten wir das. Wir wussten es besser. Wir wissen es besser und denken, wir wissen, wo es lang geht. Und wir, Adam und Eva, haben gesagt, wenn ich da von diesem Baum esse, Gott hat gesagt, ihr sollt davon nicht essen. Aber Eva hat dann gedacht, ach, das ist doch toll, diese Frucht, die kann ich doch essen. Und so denken wir oft. Wir denken, hey, das ist doch toll, das könnte ich doch mal machen. Und dann tun wir das, weil wir denken, wir sind besser und können das besser. Und Gott musste dann eine Trennung machen, weil Adam und Eva da Gott nicht gehört haben. Und dadurch ist dann Leid, Tod, Krankheit, alles das hineinkommen. Und wir denken heute manchmal selber noch immer, ja, Sünde, was ist Sünde? Ja, es gibt halt ein paar kleine Sünden, ich lüge mal oder ich glaube mal was, aber das ist ja nur eine kleine Sünde, das ist ja nicht so schlimm. Oder Leute sagen, ja, alle machen das ja. Die Großen betrügen, die Kleinen betrügen, ist egal, jeder macht das. Oder manchmal denken wir, ja, die großen Sünden, wenn ich jemanden umbringe oder wenn ich Massenmörder bin oder wenn ich ein Despot bin oder ja das oder ein Zuhälter oder ein Junkie oder sowas. Ja, das ist ein schlimmes Sünden, der braucht wirklich Erlösung. Aber die Bibel sagt, dass alle abgewichen sind, dass alle gesündigt haben und da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Jeder hat irgendwo, an irgendeinem Punkt in seinem Leben sich anders entschieden, als es Gott wollte. Hat seinen eigenen Weg genommen, hat seine eigene Richtung eingeschlagen. Manchmal unwissentlich, manchmal sogar wissentlich. Und ich habe so ein Bild, manchmal ist das, man denkt manchmal so, ja, Sünde ist, oder die Trennung Gottes ist, die Schuld ist, wenn ich jemanden umgebracht habe oder wenn ich gelogen habe. Das ist nur die Folge. Eigentlich ist Sünde was viel Globaleres. Ich würde das mal in so ein Bild ausdrücken. Ja, wir waren im Paradies, da war Licht, da ging es gut. Adam und Eva hatten Gemeinschaft mit Gott, haben zusammen Kaffee getrunken, hatten einfach Spaß. Ja, es heißt in der Bibel, abends, dann ist Gott gekommen und dann haben sie ein Bierchen getrunken oder so. Ja, haben einfach Spaß gehabt. Und dann ist dieser Zwischenfall, dieser GAU gekommen und sie mussten aus dem Paradies. Und ich stelle mir das so wie so ein Kellergewölbe, wie so ein Verlies vor, das ganz dunkel ist. Vorher waren wir im Licht und jetzt sind wir im Dunkeln. Und Sünde ist eher so etwas Globales. Du lebst permanent in der Finsternis. Das sagt die Bibel auch, dass Jesus in die Finsternis gekommen ist. Und wer es annimmt, der kommt in sein Licht. Und du lebst in dieser Finsternis. Und Mama scheint vielleicht durch ein Fenster oder durch einen Türspalt ein bisschen Licht von Gott rein. Aber in dieser Finsternis, da tun wir die Dinge wie Lügen, wie Stehlen und so weiter. Aber eigentlich sind wir in dieser Finsternis und die uns auch dazu bewegt, Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht wollen. In Römer heißt es, dass diese Macht der Sünde, dass die uns dazu zwingt, dass wir Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht machen wollen. Der Mensch ist erfinderisch. Fangen wir an, diesen Keller irgendwie bunt anzumalen. Mit irgendwelchen Religionen, mit irgendwelchen Weltanschauungen, mit irgendwelchen materiellen Sachen, mit irgendwelchen Befriedigungen. Fangen wir an, unsere Sünde schön bunt anzumalen. Das ist doch ganz nett hier, ist doch schön bunt. Aber du bist trotzdem weiterhin noch in diesem Keller, in dieser Finsternis. Und du bist ohne Gott, du bist abgeschnitten von Gott. Und wie gesagt, manchmal, so wie hier durch die Fenster, kommt ein bisschen Licht rein und du spürst vielleicht, ja, da ist was. Da möchte ich eigentlich hin, aber du kommst da nicht raus. Aber die Bibel oder Gott ist gnädig mit uns. Das heißt in Römer, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, du hast keine Chance, aus diesem Keller herauszukommen. Aber das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und da kommt Jesus ins Spiel. Da kommt Jesus hinein, der dir die Veränderung bringt. Jesus starb für dich. Gottes Antwort für dich. Ich möchte ein paar Bibelstellen vorlesen, die wir bestimmt auch kennen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott aber hat uns seine große Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Viele Systeme, viele Religionen, viele Lösungswege, die versuchen selber irgendwie zu Gott zu kommen und eine Lösung zu finden. Aber der Gott der Bibel ist der Einzige, der sich aufgemacht hat zu dir hin, zu mir hin, zu uns hin. Er ist der Einzige, Gott, der ein Rettergott ist, der dich retten, der dich erlösen will. Und darum hat Gott Jesus hier auf diese Erde gebracht, um dich zu erretten. Jemand musste dieses LAN-Kabel reparieren. Jemand muss für unsere Schuld, für unsere Trennung bezahlen. Ich habe immer so das Bild von so einem kleinen Jungen, der mit seinem Freund oder so Fußball spielt und dann der Ball nicht ins Tor geht, sondern beim Nachbarn in die Fensterscheibe. Die Scheibe ist kaputt und jemand muss diese Scheibe bezahlen. Derjenige, dem das Haus gehört, der Junge oder der Papa von dem Jungen. Und so ist es bei uns auch. In der Regel müssen wir diese Scheibe bezahlen. Und wir können es nicht bezahlen. Der Junge kann auch diese Scheibe nicht bezahlen. Das Taschengeld reicht nicht. Also muss der Papa das bezahlen. Und der Papa musste arbeiten und hat einen Teil seines Lebens investiert, um Geld zu bekommen, um diese Scheibe zu bezahlen. Und so hat Jesus auch sein Leben gegeben, damit er es bezahlen kann. Jesus, das ist eben das Tolle, er ist genauso in diese Welt gekommen. Er musste genauso in diese Welt, er musste genauso wie wir leben, er musste genauso Mensch sein wie wir. Aber er war eben nicht getrennt von Gott. Er war nicht unter dieser Sünde. Und dadurch konnte er schuldlos am Kreuz sterben und unsere Schuld auf sich nehmen. So wie wir das vorhin bei diesen Lämmern hatten. Ja, das sind unschuldige Lämmer, reine Lämmer, die dann das annehmen mussten und ihr Leben geben mussten, damit die Schuld bezahlt werden konnte. Und weil Jesus hat es getragen, hat es mit seinem Leben bezahlt und am Kreuz sagt er, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Oder Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Weil in dem Moment die ganze Schuld, die uns Menschen von Gott trennt, auf Jesus gelegen ist. Auf einmal in dem Moment war Jesus auch von seinem Vater getrennt. Aber weil er immer in Gott verbunden war, immer mit nicht gesündigt hat, nicht schuldig geworden ist. Deshalb hatte der Tod kein Anrecht auf ihn. Und deshalb konnte er wieder aus den Toten herauskommen. Deswegen kann er unseren Tod, unsere Schuld wegnehmen. Tod, wo ist dein Sieg? Sünde, wo ist dein Stachel? Es ist vorbei. Jesus hat alles getragen. Und darum feiern wir Ostern. Darum ist das so was Grandioses. Aber es ist nicht was Globales. Wir denken, Mama, es ist so global. Jesus hat für uns alle bezahlt. Jetzt ist alles wieder happy. Nein, es braucht deine persönliche Annahme. Jeder Mensch muss persönlich dieses Geschenk, das ist ein unverdientes Geschenk, was Gott uns gibt, das musst du persönlich annehmen. Jesus hat den Weg frei gemacht und ich muss es nehmen. Jesus ist an der Kellertür und will die öffnen. Er klopft an und du musst es öffnen, dass er reinkommt. Für mich ist immer ein Schlüsselvers aus dem Johannes, wo es heißt, alle, die ihn aufnahmen, die gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und nur die Leute, nicht weil du toll bist, nicht weil du in die Kirche gehst, nicht weil du getauft worden bist, nicht weil du alles weißt. Mir ging es früher immer so, ich bin als Kind in der Baptistengemeinde groß geworden, ich kannte alles, ich habe alles gewusst. Und trotzdem habe ich oft gespürt, ich bin in diesem Keller. Wenn ich bete, meine Gebete bleiben an der Decke hängen. Und ich habe Gott gespürt, ich habe das Licht da durch irgendwelche Ritzen kommen sehen. Ich habe es gehört gehabt. Aber ich wusste, es ist in meinem Kopf. Aber ich habe es nicht in mein Herzen angenommen. Und dann gab es einen Punkt, wo ich gespürt habe, wo ich merkte, ich will das haben. Weil das andere war langweilig. Das nur ein bisschen religiös zu wissen, ein bisschen in die Kirche zu gehen. Ich wollte den lebendigen Gott persönlich haben. Ich wusste, ich brauche Vergebung für meine persönliche Schuld. Ich brauchte eine Veränderung. Ich wusste, das ist eine Sackgasse, ich komme da nicht weiter. Und erst, wie ich persönlich an meinem persönlichen Bankrott gekommen bin und gesagt habe, ja, Jesus, das sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung, ich bin von dir entfernt, ich mache mein eigenes Ding,
bitte vergib mir, komm in mein Leben. Da ist Jesus gekommen. Da habe ich gespürt, dass auf einmal eine Liebe, eine Realität da gewesen. Und seit dem Tag weiß ich, Jesus lebt. Jesus ist real. Das ist nicht nur ein Kopfwissen, das ist echt. Und ich weiß, ab dem Tag ist mir vergeben. Ich habe richtig gespürt, wie eine echte körperliche Last von mir abgefallen ist. Und Freude und Frieden und Zuversicht da ist. Und auf einmal, wenn ich gebetet habe, wusste ich, meine Gebete werden gehört. Die gehen durch die Decke durch. Das wünsche ich dir. Egal, ob du schon lange hier in der Gemeinde bist, ob kurz, ob du ein Gast, ob du Jesus gar nicht kennst. Komm neu vor Jesus, prüf dich. Vielleicht weißt du es nur, weil du das in der Kindergottesdienst gehört hast und weil das irgendwie gut war, mal deine Hand zu heben. Aber du musst in deinem Herzen diese Entscheidung treffen. Ja, und du kannst 30 Jahre hier in der Gemeinde sein. Und wenn du spürst, eigentlich, ich mache alles mit, weil es irgendwie lustig ist, aber eigentlich ist Jesus nicht in meinem Leben. Dann pack ihn, nimm ihn dir. Du bist es nie zu spät. Und an diesem Punkt ist es auch wichtig, wirklich den Sack zuzumachen. Magst du das wirklich haben? Nimmst du das wirklich an?